Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
So ist es. Hallo. Es war nicht ganz leicht für diesen britischen Dschungelcamp-Kandidaten, die Fassung zu wahren, als plötzlich der ehemalige Gesundheitsminister vor ihm stand.
Hi.
Hello.
Hi.
How's it going?
I'm Matt.
Sean.
Nice to meet you. So this is Camp. This is you and me.
Viele in Großbritannien können über den Auftritt des Mannes nicht so herzhaft lachen. Wie dieser Fernsehauftritt in Großbritannien diskutiert wird, das ist gleich unser erstes Thema. Schön, dass Sie zuhören. Eigentlich sitzen in der britischen Ausgabe vom Dschungelcamp ähnlich wie in Deutschland vor allem Stars, bei denen es gerade nicht so spektakulär gut läuft. Dass nun der ehemalige britische Gesundheitsminister Matt Hancock als Kandidat antritt, das finden viele unpassend, mindestens. Ein PR-Berater zum Beispiel kommentiert den Auftritt so.
It's slightly sad in terms that now politicians have to be celebrities. Have to be celebrities outside.
Es ist ein bisschen traurig, dass Politiker jetzt auch noch Promis sein müssen. Ich denke, er macht sich da was vor. Er sieht etwas unbeholfen aus und ich glaube, er wird keine einfache Zeit haben. Das sagt dieser Brite, wie der Fall in Großbritannien sonst diskutiert wird. Das bespreche ich jetzt mit unserer Korrespondentin Christine Heuer. Schönen guten Tag.
Ja, hallo nach Berlin.
Wer ist denn dieser Matt Hancock genau? Also was müssen wir über ihn wissen?
Matt Hancock ist ein typisches Tory-Gewächs. Der hat in Oxford Wirtschaft und Politik studiert. Der war kurz Banker. Dann hat er 2010 einen sicheren Wahlkreis bekommen. Den hält er seitdem. Er war 3 Jahre lang Gesundheitsminister und zwar in der Pandemie. Und da hat er ganz viel Ärger auf sich gezogen. Zum Beispiel hat er lukrative Aufträge für Schutzmasken und dergleichen an die eigene Familie vergeben. Er ist verantwortlich dafür, dass alte Menschen ungetestet von Krankenhäusern wieder zurückgebracht wurden in die Altenheime. Das hat viele Menschenleben gekostet. Und letztes Jahr hat dann die Sun ein Video veröffentlicht, in dem Hancock wirklich leidenschaftlich seine Geliebte küsst. Aha. In seinem Büro während des Lockdowns. Er hat also gegen Regeln verstoßen, die er selbst den Briten verordnet hatte, denn das war damals verboten. Und das war's dann für ihn. Danach musste er zurücktreten.
Mich hat der Fall sofort erinnert an Ronald Barnabas Schill, den ehemaligen Hamburger Innensenator, der ja dann irgendwie beim Koksen an der Copacabana erwischt wurde. Wie ungewöhnlich ist denn eigentlich für Großbritannien, dass so hochrangige Politiker in so einer Show dabei sind?
Naja, das kommt hier schon mal häufiger vor. Es hat ungefähr ein Dutzend Abgeordnete und Ex-Minister gegeben, die im Dschungelcamp waren oder auch bei Strictly Come Dancing. Also es gibt ja verschiedene Reality-Formate hier, wie in Deutschland auch. Und die bisher bekanntesten Politiker hier in Großbritannien in solchen Sendungen, das sind die Ex-Kulturministerin Nadine Dorries, Penny Mordaunt, die kennt man in Deutschland vielleicht, weil sie dieses Jahr Premierministerin werden wollte. Und Boris Johnsons Vater Stanley war auch schon im Camp. Aha. Und natürlich versuchen die dann alle im Fernsehen, ja, möglichst nah am Menschen gut und profiliert rüberzukommen. Matt Hancock hatte zum Beispiel einen starken Moment, als er versucht hat, Ed Sheerans Hit Perfect zu singen.
You between my arms. That one. Barefoot on the cross. Don't get me singing, I'm terrible.
No,
listening
good.
To my favorite song. When you saw you. What's it called? Perfect.
Ja, klingt wie ein ganz normaler Mensch, oder? Die Briten lieben das.
Ja.
Und die lieben Unterhaltung, auch wenn ein gescheiterter Gesundheitsminister dafür sorgt.
Ja, und das ist ja auch eine wirklich eindrucksvolle Reihe an Politikerinnen, Politikern, die Sie uns da gerade schon aufgezählt haben. Das heißt also, die britische Öffentlichkeit ist dann doch im Großen und Ganzen eher amused.
Ja, die gucken dahin. Aber sie mögen Matt Hancock nicht, eben wegen der Fehler, die er in der Pandemie gemacht hat. Und viele ärgert das dann auch. Das ist aber auch Unterhaltung, dass jemand der so ein Profil hat, ins Fernsehen geht, statt seine Arbeit im Parlament zu machen. Das regt viele auf. Die Leute in seinem Wahlkreis sind sauer, seine Fraktion ist sauer, die anderen Parteien, die lachen sich scheckig. Und Hancock im Dschungelcamp ist durchaus deshalb auch ein politisches Thema. Aber es ist eben ein Hingucker. Hancock ist der König der Einschaltquoten beim aktuellen Dschungelcamp. Und es fällt auch auf, dass die Zuschauer ihn am allerhäufigsten in die ekligen Bewährungsproben schicken, weil es die Show spannender macht. Ich glaube aber auch ein bisschen aus Schadenfreude.
Mm. Er ist jetzt eben nicht mehr Gesundheitsminister, aber noch Parlamentsmitglied. Mal eine ganz banale Frage. Darf der da so einfach Urlaub nehmen und mal im Fernsehen rumturnen?
Der nimmt sich ja nicht mal Urlaub. Er behauptet, er sei in ständigem Kontakt mit seinem Wahlkreis und jederzeit ansprechbar. Mhm. Das glaubt ihm aber natürlich niemand. Und deshalb hat seine Fraktion ihn noch vor dem Start von Celebrity rausgeschmissen. Man muss aber sagen, sowas hat es früher auch schon gegeben. Bei Nadine Dorries etwa, die wurde auch aus der Fraktion geworfen, als sie ins Camp gegangen ist. Aber etwas später haben die Tories sie dann doch wieder zurückgeholt. Es muss also nicht das endgültige Ende von Matt Hancock bei den Tories sein.
Christine Heuer, es ist jetzt vielleicht ein bisschen früh und reine Spekulation, aber würden Sie denken, der tut sich damit mit diesem Auftritt unterm Strich einen Gefallen? Also er sagt ja selbst, dass er das macht, um die menschliche Seite von Politikern zu zeigen. Ist das glaubwürdig? Geht das auf? Also, oder anders gefragt, das Singen, das hat uns ja gerade noch nicht so richtig überzeugt. Gibt er da eine gute Performance ab im Fernsehen?
Ich finde, er schlägt sich besser als vermutet. Er ist überhaupt nicht weinerlich. Also er wartet mutig und fast ungerührt durch Schlangen. Er isst Kamelpenisse und anderes eklige Zeug, ohne zu würgen. Das kommt schon gut an, das nötigt schon Respekt ab. Und er hat auch ein bisschen Boden wettmachen können als Mensch, als der er sich zeigen möchte. Jedenfalls ist das bei seinen Campkameraden zum Teil gelungen. Die haben ihn am Anfang ja alle sehr kritisch gesehen. Und dann hat Hancock sich in einer Folge entschuldigt für seine Fehler in der Pandemie. Und siehe da, die eine oder der andere hat ihm dann tatsächlich vor laufender Kamera verziehen.
Do you know what it is actually? Mm. What I'm really looking for is a bit of forgiveness. That's what I'm really
well
looking
done.
For.
Hey.
Well, that's great.
Oh my God, I nearly cried
just,
then.
Just say that. Well done.
So did I. We all make mistakes. I made a pretty big one.
Tja, macht sich gut, wie Hancock die Stimme am Ende
da
bricht. Klingt sehr menschlich,
ich doch
oder?
Gleich mit Wiederauftritt des ehemaligen Gesundheitsministers Matt Hancock in Großbritannien ankommt. Das hat uns unsere Korrespondentin Christine Heuer geschildert. Vielen Dank nach London.
Gerne.
Sie sind die erste weibliche Anti-Wilderer-Einheit der Welt und wirken auf den ersten Blick wie ein wahr gewordener Traum schwarzer Frauenemanzipation. Die Black Mambas patrouillieren nachts im Krüger Nationalpark. Die Dokumentarfilmerin Lena Kaber hat die Einheit begleitet und zeigt auf, in welchem Dilemma die jungen Frauen stecken. Denn einerseits können sie mit ihrem Job die Familie ernähren, andererseits bringt die stark männlich und kolonial geprägte Parkpolitik viele Probleme mit sich. Über die Black Mambas und ihr Dokumentarfilmdebüt sprechen wir jetzt mit der Filmemacherin Lena Kabe hier im Kompressor. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Diese Black Mambas sind ja eine große Touristenattraktion in Südafrika. Starke, schöne, schwarze, junge Frauen in Ranger-Kluft, die Wildtiere beschützen. Das sieht man gern. Das ist ein richtiges Vorzeigeprojekt. Wie kam oder wer kam eigentlich auf die Idee, da nur Frauen patrouillieren zu lassen?
Das Konzept der Black Mambas war von Anfang an eben, dass es eine ausschließlich aus Frauen bestehende Brigade ist. Und sie existiert seit 2013. Hier fängt aber aus meiner Sicht schon die erste Ambivalenz an, weil ich meine, es gibt, also für mich ist es eine sehr ambivalente Geschichte. Natürlich, es findet schon ein Empowerment statt, auf jeden Fall, und vor allem ein wirtschaftliches Empowerment. So, weil man muss es sich so vorstellen, in dieser Gegend wohnen fast 3 Millionen Menschen in den Dörfern, die neben dem Park sind, und davon sind fast 80% arbeitslos. So, und in diesem Kontext sind die Gehälter von Black Mambas Frauen teilweise wirklich einzige Geldquelle für die ganze Familie. Und er stärkt sie natürlich als Frauen auf jeden Fall einfach, weil sie das Geld nach Hause bringen und dementsprechend auch Entscheidungen treffen und so weiter. Aber es gibt auch eine ambivalente Seite davon. Und das hat man, glaube ich, im Film auch gesehen, dass natürlich auch für andere Mitglieder der Familie wirklich nicht leicht ist, diese Situation zu akzeptieren, diese Machtdynamik zu akzeptieren, dass die Frauen eben Entscheidungen treffen, Geld nach Hause bringen. Aber auch, weil es eben ein sehr ambivalentes Verhältnis mit dem Park immer noch gibt. Darüber wollten wir diesen Film machen, vor allem in erster Linie, um diesen Kontext am besten zu beleuchten.
Wie sind Sie auf die Black Mambas gestoßen und was gab für Sie den Ausschlag, hinter die Kulissen zu schauen? Denn die Frauen sind offenbar alle sehr mediengewöhnt. Es wird dauernd über sie berichtet, einfach weil sie auf den ersten Blick ja so solche Lichtgestalten sind. Warum wollten Sie hinter die Kulissen schauen?
Ich interessiere mich schon seit langem für Naturschutz und lese sehr viel darüber. Und ich habe mehrmals auf Artikel über Black Mambas gestoßen. Und mir ist einfach aufgefallen, wie einseitig über sie geschrieben wurde und berichtet wurde. Und ich finde, dass es tatsächlich immer noch der Fall ist, weil diese Media Attention ist einfach unglaublich. Und es ist immer noch so. Also die Gruppe hat fast jede Woche einen Journalisten da. Also man muss sich vorstellen, einfach wie viel über sie geschrieben wird. Und dafür fand ich einfach erstaunlich, dass es einfach ziemlich vereinfacht berichtet wird. Dadurch, dass ich mich schon länger mit diesem Kontext beschäftigt habe, war mir ziemlich klar, dass das mein Zugang sein kann.
Lena Kabe, Sie porträtieren jetzt 3 der 47 Black Mambas. Wer sind diese 3 Frauen? Warum haben Sie sich ausgerechnet diese 3 als Protagonistinnen ausgesucht?
Ich hatte ein großes Glück, dabei zu sein, wo Naledi, eine der Protagonistinnen, ihr ersten Trainingstag hatte, tatsächlich. Und da war mir einfach klar, nach dem ersten Gespräch, dass sie auf jeden Fall unsere Protagonistin wird. Sie war zu diesem Zeitpunkt erst 18 und unglaublich reflektiert. Und sie hat einfach diesen Job extrem idealistisch gesehen. Das war einfach sehr interessant, diese Entwicklung zu beobachten. Und bei den anderen beiden Frauen, bei Kateko und Kualile, fand ich es einfach sehr spannend, dass die Konflikte in ihrem Leben so unterschiedlich sind.
Genau, also die erste junge Frau, von der Sie erzählt haben, für die wird wirklich so ein Traum wahr zunächst. Also sie will eben nicht wie ihre Mutter in der Mine arbeiten, sie will was Besonderes machen. Sie hat eben Bilder gesehen von diesen starken Frauenfiguren und möchte sich denen anschließen. Wir hören mal einen kleinen Ausschnitt.
I want to become one of the women who are protecting these nature reserves and these animals. Because it's my first time wearing this uniform. I'm so proud of myself.
Das ist also diese junge Frau, die ihren ersten Arbeitstag hat und da voller Idealismus startet. Welche Motive haben ihre anderen beiden Protagonistinnen?
Jan Kateko und Kolile arbeiten für Black Mambas wirklich seit dem Anfang, seit 2013. Und Kateko hat große Ziele, vor sie tatsächlich eine Karriere zu machen im Naturschutzbereich. Und ihr Traum ist, Tourguide zu werden. Und bei Kolile, sie ist auch eine sehr ambitionierte junge Frau, aber sie hat auch andere Lebensumstände, sagen wir mal so. Sie hat 2 Kinder, die sie ernähren muss, hat auch nicht einfacher Dynamik zu Hause deswegen.
Sehr viel Raum bekommt in dieser Dokumentation auch der smarte, selbstverliebte Gründer der Black Mambas-Truppe. Der hat sichtbar große Freude daran, seine Frauen zu drillen und eben für seine Mission einzusetzen.
Mambas, you've got 2 minutes to impress me, otherwise everybody's doing push-ups. Can people please pay some attention, please? Hey.
Er sieht sich selbst auch so als Pionier, als Neudenker des Tierschutzes. Und dabei blendet er die Probleme der Frauen und deren Konflikte im Grunde komplett aus. Auch seine Rolle als weißer Mann und Chef dieser schwarzen Frauen, die reflektiert er nicht, die kostet er vielmehr aus. Da spricht er von seinen Frauen, die er im Park und bei der Arbeit gerne auch mit Lippenstift und offenen Haaren sehen möchte. Das sind Szenen, die sind beim Zuschauen schwer zu ertragen. Wie ging Ihnen das beim Recherchieren, auch beim Abfilmen?
Mir ging es natürlich genauso. Gleichzeitig ist es bei solchen Projekten wichtig, diese 2 Perspektiven zu trennen. Mich als Person und mich als Regisseurin, weil natürlich, was für mich als Person auch schwer erträglich ist, für mich als Regisseurin ist es teilweise wirklich ein Geschenk für den Film.
Lena Kabe, wie hat Ihr Film eigentlich Ihren 3 Protagonistinnen gefallen?
Meine 3 Protagonisten haben den Film schon im Schnitt gesehen, weil es mir einfach sehr wichtig war, dass sie sich mit der Darstellung wohlfühlen. und der Film hat ihnen sehr gefallen, was für mich wirklich sehr, sehr wichtig war.
Und was würden Sie sich wünschen, was der Film maximal bewirken möge?
Ich würde es mir wünschen, dass wir uns einfach mehr damit auseinandersetzen, was sind die Menschen hinter solchen Initiativen, die wir wirklich konkret mit dem deutschen Geld sehr unterstützen. Weil ich meine, Black Mambas werden zu 70% mit Spendengeldern finanziert. Und viel davon kommt auch konkret aus Deutschland. So, deswegen, ich finde ehrlich gesagt, dass über Probleme reden, ist auf jeden Fall schon ein erster Schritt.
Black Mambas, die Dokumentation über die weibliche Anti-Wilderer-Truppe im Krüger-Nationalpark, läuft jetzt in den Kinos. Lena Kabe hat den Film gedreht. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Alexandra Nestmann.
Zwei Drittel aller Jugendlichen auf der Welt verfügen über keine grundlegenden Fähigkeiten, die in der Schule vermittelt werden. Das geht aus einer Studie des IFO-Instituts hervor. Demnach liegt der Anteil der Kinder, die zu wenig wissen, in Deutschland bei knapp 24%. Dieser Wert ist im Durchschnitt der EU und Nordamerikas. In Südasien beträgt er 89, in Afrika südlich der Sahara 94%. Die Welt sei extrem weit davon entfernt, die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen zu erreichen, hieß es. Die Forscher haben das Bildungsdefizit auch in Geld beziffert. Über das verbleibende Jahrhundert entgehe der Welt eine Wirtschaftsleistung von mehr als 700 Billionen Dollar. In einem neuen Appell fordern Schriftsteller, Osteuropa-Experten und Politiker mehr Unterstützung für die Ukraine. Die Bundesregierung und die EU müssten mehr humanitäre und technische Hilfe sowie Waffenlieferungen vorantreiben, heißt es in dem Schreiben. Es wurde vom Internationalen Literaturfestival Berlin veröffentlicht. Die Unterstützung sei nötig, damit die Zivilbevölkerung geschützt und russische Truppen zurückgedrängt werden könnten. Zu den Unterzeichnern des Appells gehören unter anderem die Literaturnobelpreisträgerin Hertha Müller, der Liedermacher Wolf Biermann, Daniel Kehlmann und Eva Menasse. Bei Twitter setzt sich die Mitarbeiterflucht nach einem Jobultimatum des neuen Eigentümers Elon Musk fort. Einige Angestellte gaben öffentlich bekannt, die Online-Plattform zu verlassen. Zwei Wochen nach der Massenentlassung gehen viele nun freiwillig. Katharina Wilhelm.
Musk hatte eine Mail mit einem Ultimatum verschickt und den Mitarbeitern die Wahl bis Donnerstag 17 Uhr gelassen. Bei Twitter arbeiten und viele Überstunden leisten und hart arbeiten oder mit einer Abfindung von 3 Monatsgehältern gehen. Die Ansage hat offenbar dazu geführt, dass viele Mitarbeiter sich für Letzteres entschieden haben. Die New York Times schreibt, dass Musk und seine Berater Krisenmeetings abgehalten hätten, um wichtige Angestellte zu überreden, zu bleiben.
Der Vorverkauf für die US-Tour von Taylor Swift musste gestoppt werden. Gleich zum Start brachen diverse Server von verschiedenen Verkaufssystemen wegen des Fanansturms zusammen, teilte der Anbieter Ticketmaster mit. Die Nachfrage sei historisch beispiellos. Millionen Fans hätten eine Karte ergattern wollen, Hunderttausende seien verkauft worden. Swift hatte die Tournee Anfang des Monats angekündigt. Sie soll ihre bisherigen 10 Studioalben verbinden. Wann sie damit nach Europa kommt, ist noch nicht klar.
Das Lesen der anderen.
Die Zeitschrift Kunstforum gibt es seit 1973. Sie gilt als eine der wichtigsten Publikationen zur Gegenwartskunst in Deutschland. Und die aktuelle Ausgabe, die dreht sich sicher nicht ganz zufällig um Kollektive. Der Kunstkritiker Heinz Norbert Joks ist selbst Teil eines Kollektivs. The Collective Eye heißt es und hat die aktuelle Kunstforum-Ausgabe herausgegeben. Schönen guten Tag, Herr Joks.
Ja, hallo.
Wie würden Sie The Collective Eye beschreiben? Wer gehört dazu und was treibt Sie als Kollektiv an?
Momentan fest dazu gehört nur Dominika Rodelle und ich. Und wir suchen uns für jedes Projekt, wie jetzt den Kunstforum-Band Partner. Für den Band Kunstforum haben wir uns Viktoria Tarek angesprochen, ob sie Lust hätte, mit uns gemeinsam diesen Band zu machen. Und sie hat netterweise zugesagt und das war eine intensive Arbeit. Das heißt, Kollektiv Eye arbeitet immer quasi mit Partnern bezogen auf ein Projekt. Und es kann sein, dass man mit den Projektpartnern dann nochmal zusammenarbeitet. Aber in der Regel ist es so, dass wir für uns für jedes Projekt entsprechende Leute suchen, die uns geeignet zu sein scheinen, dieses Projekt durchzuführen.
Herr Joks, gegründet hat sich Ihre Gruppe 2012 in Montevideo, Ihr Kollektiv. Das muss ein sehr besonderer Moment gewesen sein. Können Sie den nochmal schildern?
Also ich würde sagen, der spannendste Moment war der, als wir dann angefangen haben, diese Ausstellung, die wir im Subte, das ist ein Ort für zeitgenössische Kunst in Montevideo, diese Ausstellung vorbereitet haben. Wir hatten nur 8 Monate Zeit und in dem Augenblick, wo es um den Aufbau ging, wohnten wir in der Altstadt von Montevideo in einem alten Haus, in einer Gegend, die nicht ungefährlich war. Ich würde sagen, um die 8 Kollektive waren unter einem Dach vereint und wir verbrachten quasi den ganzen Tag zusammen von morgens bis abends, redeten, frühstückten gemeinsam, aßen zusammen zu Abend und diskutierten bis tief in die Nacht und feierten gemeinsam. Und da kam es natürlich zu vielen Gesprächen über die kollektiven Eigenarten und welche Zielsetzungen einzelne Kollektive haben. Es kamen die Gemeinsamkeiten heraus und es kamen natürlich auch die Unterschiede heraus.
Wenn wir jetzt über Kunstkollektive sprechen, dann denkt derzeit wahrscheinlich so gut wie jeder, jede sofort an die doch ziemlich vergeigte Documenta und das indonesische Orangrupa-Kollektiv. Ist dieses Heft auch eine Reaktion darauf, so eine Art Ehrenrettung dieser Kollektividee?
Ja, jetzt muss man zu sagen, natürlich macht man so einen Band wie den jetzigen All Together Now, so ein Kunstforum, nicht innerhalb von wenigen Monaten. Sie haben sicherlich daran circa 1,5 Jahre gearbeitet und ich muss dazu sagen, dass ich das ja zusammen mit Victoria Tarak, sie ist Kuratorin, zusammen konzipiert habe und von daher war die Idee zu diesem Band schon eine, die weit vor der Documenta bestand und wir haben schon weit vorher daran gearbeitet. Natürlich kam dann die Documenta dazwischen und wir hatten eigentlich gehofft, dass dies auch noch unseren Band Aufschwung geben würde. Es war dann aber eher umgekehrt, dass die Reaktion auf die Documenta vorzeitig schon ad acta legte. Und im Nachhinein ist quasi dann dieser Band natürlich auch daraufhin weiter konzipiert worden, weil es natürlich darum ging, dass wir die Idee des Kollektivs und nicht nur die Idee des Kollektivs, sondern auch die kollektive Praxis vor den Angriffen, die Ruana-Gruppe erfahren musste, verteidigen wollten.
Ein Teil des Heftes besteht ja auch darin, verschiedene Kollektive in Gesprächen vorzustellen. Wie haben Sie da die Auswahl getroffen?
Die Auswahl war eine schwierige. Wir haben einmal erstmal eine Liste angefertigt über all die Jahre, die wir schon als Kollektiv arbeiten. Und wenn man einmal anfängt zu sammeln, was es an Kollektiven gibt, dann hört die Liste eigentlich nicht mehr auf. Sie geht zum Unendliche. Und dann war uns wichtig, vor dem Hintergrund der Thematik dieses Bandes quasi auszusuchen. Und ging es ja vorwiegend darum, einmal zu zeigen, was Gruppensubjektivitäten meint. Und andererseits ging es uns darum, zu erfragen, auf wie unterschiedlicher Weise Kollektive arbeiten. Und diese Fragestellungen, die wir uns da vorgenommen haben, waren eigentlich welche, die wir durch die Praxis, die wir vorher hatten, auf die wir gestoßen sind. Und das in dem Augenblick, wo zum Beispiel ein Kollektiv mit einem anderen Kollektiv redet, erfährt das Kollektiv eigentlich erst die Besonderheit seines eigenen Kollektivs. Das war eine Erfahrung, die wir sowohl in Montevideo gemacht haben, in Gesprächen, als auch an einem Abend, den wir Soirée de Collectif nennten, den wir in Paris organisiert hatten. Da haben wir diese Erfahrung gemacht, dass man als Kollektiv sich quasi am ehesten erfährt im Spiegel eines anderen Kollektivs, wenn man dann die Differenz erfährt der Arbeitsweise und auch Differenz der Denkweise. Und vor dem Hintergrund haben wir uns dann gefragt, auf welche Weise können wir diese Differenzen, diese intersubjektiven Differenzen verdeutlichen. Und danach haben wir quasi Kollektive ausgesucht und wir wollten nicht nur, weil Kunstforum international heißt, also international ausgerichtet ist, nicht nur deshalb, sondern auch aus der Frage heraus, wie unterschiedlich vielleicht auch Kollektive sind, wenn sie in Afrika oder wenn sie in Südostasien oder in Europa oder in Nordamerika entstehen. Und vor diesem Hintergrund haben wir uns dann Kollektive herausgepickt, von denen wir denken, dass sie diese intersubjektive Differenz verdeutlichen.
Es fällt aber auch auf, dass viele Künstlerduos dabei sind. Sind denn 2 schon ein Kollektiv?
Ja, das ist eine wirklich interessante Frage, die uns oft gestellt worden ist. Und darauf gibt eigentlich Claire Fontaine, ein Kollektiv, das 2012, glaube ich, in Paris gegründet worden ist, eine schöne Antwort, die natürlich sehr geprägt ist, dieses Kollektiv vom französischen Denken und die von vornherein sagen, also ich bin ja nicht ein Eins. Also es gibt keine Identität der Art, dass ich quasi sagen kann, mein Ich ist auf diese Weise geprägt und so bin ich für alle Zeiten, sondern dass wir quasi eigentlich immer verschieden verschiedene Personen in einer sind.
All Together Now, Kunst im Kollektiv, der Band 285 der Kunstzeitschrift Kunstforum ist gerade erschienen. Heinz-Norbert Joks ist Teil des Kollektivs The Collective Eye, das diesen Band herausgegeben hat. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen auch.
Eine junge schwarze Frau, stolz aufgerichtet, in weißem Strickkleid vor blauem Ozean. So ziert Schleswig-Holsteins Sozialministerin Aminata Touré das Cover der aktuellen Vogue. Das ist das erste Mal, dass eine amtierende Ministerin auf dem Cover der Modezeitschrift auftaucht. Redaktionsleiterin der Vogue ist Kerstin Weng. Schönen guten Tag.
Hallo.
Wie kamen Sie auf Aminata Touré als potenzielle Coverlady und wie ist die Idee in Ihrer Redaktion dann diskutiert worden?
Also die Idee zu Aminata Touré kam eigentlich gleich nach ihrer Wahl zur Ministerin auf. Und für uns als Monatsmagazin ist es natürlich manchmal so ein bisschen schwierig, auf sehr tagesaktuelle Sachen mit dem Cover zu reagieren. Und wir hatten uns dann überlegt, ob wir was Größeres zu ihr digital machen, weil sie einfach eine sehr spannende Person ist. Hatten uns dann aber dazu entschieden, vielleicht Ende des Jahres ihr dann ein Cover zu widmen. Und so kam dann eben die Idee auf, statt eines umfassenden Online-Artikels vielleicht dann doch ein Cover zu machen, halt dann nicht tagesaktuell zu der Wahl, sondern dann ein bisschen nachgelagert. Und das kam eigentlich auch in der ganzen Redaktion sehr gut an. Also wir diskutieren hier das dann immer natürlich im Team. Und alle waren sehr begeistert, was dann auch nochmal ein großes Argument ist dafür, dass wir wirklich die richtige Person haben.
Und welche Kriterien spielen denn da landläufig eine Rolle? Also muss jemand auch sehr modeaffin sein zum Beispiel, um auf ihr Cover zu kommen?
Nein, nicht unbedingt. Also wir definieren Personen, die für uns relevant sind fürs Cover, Frauen, definieren wir so durch die Relevanz und natürlich aber auch durch das Thema. Und wir hatten jetzt gerade jetzt in diesem Jahr eine sehr große Bandbreite. Also wir haben natürlich Models drauf, wir haben Schauspielerinnen drauf, die dem Modekosmos näher stehen. Wir hatten aber auch Personen wie Anke Engelke, Steffi Graf oder jetzt eben Aminata Touré auf dem Cover.
Ja, wir hätten die Ministerin gern selbst gefragt, aber leider konnte sie zeitlich nicht. Wie hat sie denn dann auf ihre Anfrage reagiert? Also ich frage auch vor dem Hintergrund, weil es ja doch auch durchaus in der Politik mit Seriosität zugehen soll. Also wir haben hier zu Beginn dieser Sendung gerade über den ehemaligen britischen Gesundheitsminister gesprochen, der sich gerade im britischen Dschungelcamp verdingt. Und als Sozialministerin auf einem Heft zu erscheinen, dass sich viele Menschen in Deutschland schlicht nicht leisten können. Das kann ja auch erstmal zu Schwierigkeiten führen.
Absolut. Also wir sind uns natürlich Sensibilität absolut bewusst gewesen und haben auch das bereits in die Anfrage hineinformuliert. Also wir haben nicht einfach gesagt, liebe Aminata Touré, fänden Sie es denn toll, auf der Vogue zu sein, sondern wir haben einen Kontext gleich mit dazu gestellt, eben das Thema Visionen. Wir haben und wir fokussieren uns auch in dem Artikel dazu sehr stark auf das, was sie politisch leistet, auf ihre Pläne, die sie hat, wie sie Sachen umsetzt, wie sie Politik auch für sich definiert und versuchen sie eben nicht erst aus diesem Politikkosmos rauszunehmen und irgendwie als Models für einen bestimmten Modetrend zu nehmen, sondern haben sie eben ganz gezielt auch in ihrem politischen Kontext getroffen und befragt. Und natürlich bei Vogue hat es dann auch was mit einer modischen Darstellung zu tun über Fotos, aber der Schwerpunkt des Interviews zum Beispiel ist, hat ganz klar eine politische Ausrichtung.
Ja, jetzt haben Sie gerade auch schon geschildert, dass es also immer auch Personen sein müssen, die in irgendeiner Weise Relevanz mitbringen. In der Regel müssen es aber doch auch wahrscheinlich schon Titel sein, die diesen Fokus vor allem auf Beauty und Lifestyle legen. Sonst kollidiert doch das Cover wahrscheinlich doch zu sehr mit dem Profil Ihrer Zeitschrift. Oder denkt die Vogue angesichts der allgemeinen Krisenlage vielleicht wirklich auch über so einen inhaltlichen Kurswechsel nach? Also, weiß ich, pro Verzicht, pro Nachhaltigkeit, wird das bei Ihnen auch diskutiert?
Definitiv. Also Sie sprechen, oder Sie haben ja schon angesprochen, auch den Preis. Wir sind ein hochpreisiges Magazin und dadurch kein Wegwerfprodukt. Und Themen wie Nachhaltigkeit, Diversität, diese Themen, die auch gesellschaftspolitisch gerade sehr relevant sind, die beschäftigen uns jetzt nicht schon seit gestern, sondern auch natürlich schon seit geraumer Zeit. Und Mode hat einfach auch was mit dem Zeitgeist zu tun, genauso wie Politik. Politik speist sich auch in den Zeitgeist ein und deswegen sind auch diese beiden Themen sehr eng miteinander verbunden. Und ich bin sehr froh, dass Frau Touré das eben so definiert und sich jetzt eben halt auch, man muss ja wirklich sagen, getraut hat, auf dem Titel stattzufinden, eben auch ganz klar mit dem Fokus, dass sie sagt, diese Themen sind jetzt vielleicht nicht offensichtlich für viele Leute, aber sie haben eben doch miteinander zu tun. Und wenn man sich immer in dem gleichen politischen Kontext bewegt, erreicht man vielleicht auch nicht unbedingt die neuen Leute. Und wir können uns zum Beispiel auch nicht über Politikverdrossenheit unterhalten, wenn man dann nicht versucht, politische Themen auch in einem anderen Kontext zu bespielen.
Die afrodeutsche Ministerin Aminata Touré ziert das Cover der neuen Vogue. Wir haben dazu mit der Redaktionsleiterin Kerstin Weng gesprochen. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.